zur Debatte. Dokumentierte Vielfalt hören. Der Podcast der Katholischen Akademie in Bayern.
Am frühen Vormittag des 28. Juni 1914, als der österreich-ungarische Thronfolger Erzherzog Franz Ferdinand und seine Frau Sophie Chotek am Sarajevoer Bahnhof ankamen, um der Hauptstadt Bosniens einen feierlichen Besuch abzustatten, herrschte in Europa Frieden. Und hätte man die am besten informierten Staatsmänner des Kontinents an jenem Vormittag gefragt, wie groß sie das Risiko eines europäischen Krieges einschätzen würden, dann hätte die Mehrzahl von ihnen geantwortet, ein kontinentaler Konflikt sei in den letzten Monaten unwahrscheinlicher geworden. Schließlich hätte man die Balkankrisen der Jahre 1912 und 13, furchtbare, sehr blutrünstige Kriege, überwunden, ohne einen europäischen Krieg auszulösen. Insofern verschärfte Spannung zwischen den europäischen Großmächten zu verzeichnen sei, betraf diese die Verhältnisse innerhalb der zwei Bündnisse, nicht diejenigen zwischen Entente und Dreibund. Seitdem ich an der Foreign Office angestellt bin, schrieb Arthur Nicholson, ein hoher Funktionär am britischen Foreign Office, Anfang Mai 1914, seitdem ich an der Foreign Office angestellt bin, habe ich nie einen so ruhigen Seegang erlebt. Keine Sternstunde der diplomatischen Prognose, das ist Mai 1914. 37 Tage später befand sich Europa jedoch in einem Krieg, der sich zu einem Weltkrieg ausarten sollte. Und dieser Weltkrieg ist mit Recht als die Urkatastrophe des 20. Jahrhunderts bezeichnet worden. Er verschlang vier große Reiche, das russische, das deutsche, das österreich-ungarische und das osmanische Vielvölkerreich. Viel wichtiger, und nicht nur vom menschlichen Standpunkt, er verschlang auf seinen zahlreichen Schlachtfeldern die Leben mindestens 10 Millionen junger Männer. Zu den in vielen Fällen verheerenden Verwundungen, die im visuellen Gedächtnis dieses Krieges eine bestimmende Rolle gespielt haben, gibt es bis heute keine zuverlässige Gesamtstatistik, aber die Schätzungen schwanken zwischen 15 und 21 Millionen. Und das sind zum Teil lebenslange Verwundungen oder Verwundungen mit lebenslangen Konsequenzen. Aus diesem epochalen Desaster, schrieb der Historiker Fritz Stern, gingen die ganzen Katastrophen des 20. Jahrhunderts hervor. Der Aufstieg und die Machtergreifung des Faschismus in Italien ist ohne diesen Krieg kaum vorstellbar. Ebenfalls die Oktoberrevolution im Russischen Reich. Zu einer Februarrevolution wäre es höchstwahrscheinlich irgendwann gekommen. Das haben viele Zeitgenossen vorhergesehen. Aber die Oktoberrevolution der Bolschewiken und die darauf folgende Gründung eines Einparteienstaates und der wiederum darauf folgende russische Bürgerkrieg, der wiederum weitere Millionen, 5 Millionen Menschenleben verschlang, wäre ohne ihn wohl nicht gekommen. Auch nicht der Siegeszug des Nationalsozialismus in Deutschland und damit natürlich auch nicht der Holocaust. Mein ehemaliger Cambridger Kollege Adam Tooze, nun an Yale University lehrend, schreibt zurzeit an einem Buch, dessen zentrale These lautet, das Buch ist eigentlich jetzt fertig, kommt in diesem Jahr raus, dessen zentrale These lautet, dieser Krieg habe das gesamte internationale System aus den Fugen gehoben. Er schreibt von einer Unhinging der globalen Politik mit fatalen Konsequenzen. Aus all diesem geht hervor, dass der Frage nach den Ursachen dieses Krieges ein besonderes Interesse zukommt. Ich will Sie nicht enttäuschen, aber ich bin nicht der Erste, der das gemerkt hat. Die Debatte um die Entstehung dieses Krieges ist alt, ja sie ist so alt wie der Krieg selbst, sogar älter, denn das Argument darüber, wer schuld sei am Ausbruch dieses Krieges, fing an, bevor die ersten Schüsse gefallen waren. Und seitdem hat sich ein jahrhundertlanges Gespräch unter den Historikern stattgefunden. Und nicht nur unter den Historikern, unter den Publizisten auch. Und vor allem ein breit gefächertes, ein internationales, ein differenziertes und vor allem sehr umfangreiches Schrifttum, ein literarisches Erbe, das in der Geschichtsschreibung wohl einmalig ist. Der US-Historiker John Langdon hat in seinem 1991 bei Oxford University Press erschienenen Buch The Long Debate, der Titel ist ungefähr die These des Buches, geschätzt, es gäbe inzwischen 25.000 einschlägige Bücher und Artikel, und das nur auf Englisch. Und die Schreibeflut hat seitdem nicht nachgelassen, eher im Gegenteil. Auch in den letzten Jahren sind wichtige Werke erschienen, die neue Einsichten bieten und neue Akzente setzen. In den kommenden Wochen und Monaten werden auch weitere solche erscheinen. Als die Schriftstellerin Rebecca West, Verfasserin einer tiefsinnigen Studie zum Ort des Balkans in der europäischen Geschichte des frühen 20. Jahrhunderts, nach Sarajevo fuhr, um die Orte zu besichtigen, wo der Krieg ausgelöst wurde, ging sie mit ihrem Mann auf das Balkon am ersten Stock des Sarajevoer Rathauses, jenes Balkon, an dem der Erzherzog zum letzten Mal einen Blick über diese schöne Stadt warf, und sagte ihrem Mann, ich werde nie verstehen, wie das alles gekommen ist. Es ist nicht, dass wir zu wenig wissen, es ist eher, dass wir zu viel wissen. Das war im Jahre 1937 und heute wissen wir natürlich viel, viel mehr als damals. Wer sich an diesem Thema versucht, muss also mit skeptischen Fragen seitens der Kollegen rechnen. Warum schreibst du ausgerechnet über dieses Thema, lautete die typische Einwendung einer Cambridger Kollegin, als sie erfuhr, dass ich an einem Buch zum Ausbruch des Ersten Weltkrieges saß. Das ist ja doch alles bis zum Erbrechen aufgeklärt worden. Das ist vielleicht eine Eigenart der Kollegen, vielleicht besonders in Cambridge. Gerade in dem Augenblick, wo man mit den Tücken eines komplexen Problems ringt, kommen sie mit raffinierten Zersetzungsparolen. Es gibt aber eine Antwort auf die Frage. Die Debatte mag alt sein, aber das Problem, das ihr zugrunde liegt, ist noch frisch. Es ist heute in mancher Hinsicht sogar frischer als vor 20 oder 30 Jahren. In den 1970er Jahren, als ich diesem Thema als Schüler auf der Schulbank in Sydney, Australien, zum ersten Mal begegnet bin, hatte ich um den Ausbruch des Weltkrieges ein gewisser Period Charm entwickelt. In den herrlichen Populärhistorien von Barbara Tuchman, 1914, und The Guns of August, The Proud Tower, Bücher, die auch hierzulande in deutscher Übersetzung viel gelesen wurden und noch werden, erschienen die Krisenjahre des Vorkriegs wie ein farbenreiches Historiengemälde. Tuchman stellte prächtige Uniformen, seltsame Sitten, exzentrische Persönlichkeiten liebevoll dar. Sie schilderte Lord Salisbury auf dem Weg zum britischen Unterhaus, auf seinem Dreirad sitzend, das war damals das erste Dreirad mit pneumatischen Reifen in London, auf seinem Dreirad sitzend, geschoben von seinem Valet James, es gab keine Pedale, er musste geschoben werden, wie er die kleinen Hügel in St. James Park mit flatterndem Frack herunterrollte. Sehr genau wurde auf die Willkürlichkeiten des Habsburger Hofetiketts eingegangen, auf die extravaganten Speisekarten bei Galadinés und überhaupt auf die monströse Spätblüte der kontinentaleuropäischen Hofkulturen. Und es befestigte sich unbemerkt die Annahme, das seien wohl Menschen aus einer verschollenen und vielleicht auch totgeweihten Welt gewesen, wenn ihre Helme mit riesigen grünen Straußfedern beschmückt waren. Dann waren ihre Gedanken und Ideen wohl auch mit solchen Ornamenten ausgestattet. Das seien wohl keine Zeitgenossen gewesen, sondern gestrige Menschen, Ideen und Argumente, die mit der heutigen Welt wenig gemein haben. Wirft man jedoch erneut, und das aus dem Standpunkt des anbrechenden 21. Jahrhunderts, wo wir stehen, ein Auge auf die Ereignisse der Sommerkrise 1914, dann ist man doch erstaunt von der rohen Modernität des Geschehens. Die Krise fing nämlich an mit einem Autokorso. Vergegenwärtigt man sich das Bild der Wagen auf dem Uphill-Kai 1914 am 28. Juni, fühlt man sich an Dallas im November 1963 erinnert. Ausgeführt wurden die Morde durch eine Gruppe von Selbstmordattentätern, und zwar im wörtlichsten Sinne, denn die jungen Männer, die sich in Sarajevo versammelten, um den Thronfolger niederzustrecken, waren nicht nur mit Bomben und Pistolen ausgestattet, sondern auch mit Zyankali, mittels dessen sie laut Anweisung nach Erledigung ihrer Aufgabe sich das Leben nehmen sollten. Und diese sieben jungen Männer, das waren sehr junge Männer, enthaltsam in ihrem Lebenswandel, reich an Idealen und arm an Erfahrung, geprägt von jener naiven Ernsthaftigkeit, die den idealen Nährstoff für alle terroristischen Bewegungen bildet, radikalisiert wurden diese jungen Männer durch ein irredentistisches Milieu, welches durch einen regelrechten Todeskult gekennzeichnet war, durch eine quasi religiöse Verherrlichung der Selbstaufopferung, der Rache und des Attentats. Ich will wie eine Fackel brennen für mein Volk, schrieb der verstorbene Selbstmordattentäter Bogdan Jerajic, der sich 1910 nach einem verfehlten Attentat auf den österreichischen Landeschef von Bosnien, übrigens ein Kroaten, das Leben nahm. An den letzten Abenden vor dem Sarajevoer Attentat hielten sich Gavrilo Princip und Nedjeljko Čabrinović am Grabe Jerajic's auf. Ja, sie legten sogar Blumen dorthin, wenn auch die österreichischen Gerichtsprotokolle etwas bösartig bemerkten, diese Blumen seien nicht eigens für Jerajic gekauft, sondern von anderen Gräbern im selben Friedhof geklaut worden. Das schätzt man so an den Österreichern, dass sie sowas merken. Jedenfalls sagt dieses wiederholte Aufsuchen des Grabes eines selbstgetöteten Attentäters viel über die eigenartige Kultur der irredentistischen Untergrundnetzwerke aus. Als ich auf der Schule von diesen Einzelheiten erfuhr, erschienen mir diese jungen Männer sehr fremde, unverständliche Gestalten, fest eingeschlossen in einer fernen Vergangenheit. Heute ist uns jedoch aus naheliegenden Gründen die Figur des Selbstmordattentäters gar nicht mehr so fremd. Auch in anderer Hinsicht haben sich unsere Perspektiven auf die damaligen Ereignisse verschoben. Der Angriff auf die zwei Türme des World Trade Center in New York machte uns auf die gestaltende, verwandelnde Kraft eines Ereignisses, eines Terroraktes aufmerksam, auch wenn wir in ihm die Verkörperung tiefer, längerfristiger historischer Prozesse erkennen. Und das ist wichtig, weil das Ereignis als Kategorie ist manchmal bei den Historikern aus der Mode gefallen. Und nach den jugoslawischen Kriegen der 1990er Jahre sind wir vielleicht weniger geneigt, die Energie, das Gewaltpotenzial des damaligen balkanischen Nationalismus zu übersehen. Wir sehen in ihm einen eigenständigen geschichtlichen Faktor. Serbien ist natürlich mitunter auch ein Opfer der großen historischen Handlungen. Aber das ist nur ein passives Opfer, nur ein Zuschauer in den großen Zeitgeläuften des Vorkrieges gewesen sei, erscheint uns heute eher unglaubwürdig. Und eben nicht, weil wir die serbische Vergangenheit vom Massaker von Srebrenica her zurückinterpretieren, das wäre natürlich eine vollkommen irreleitende Reduktion, sondern ganz umgekehrt, weil wir durch die neueste Geschichte sensibilisiert werden für Aspekte des damaligen Geschehens, die bisher aus verschiedenen Gründen aus unserem Bild der Ereignisse ausgeblendet wurden. Die Sommerkrise des Jahres 1914 mag in einer größeren zeitlichen Entfernung zu entstehen, sie ist uns aber auch paradoxerweise näher als vor 10, 20 oder 30 Jahren. Erst langsam ist es uns klar geworden, was das Ende der bipolaren Stabilität des Kalten Krieges für die Entwicklung des globalen geopolitischen Systems eigentlich bedeutet. Wir befinden uns, wie die Zeitgenossen vom Jahre 1914, in einer zunehmend gefährlichen, multipolaren Welt, gekennzeichnet durch regionale Krisen und durch das Neben- und Gegeneinander eines vermeintlich ermüdenden Weltreichs und einer emporstrebenden Weltmacht, die mit ihrem ungestümen Rütteln am globalen Machtgefüge in manchen Hauptstädten für Unruhe sorgt. Und da meine ich nicht Russland, obwohl es vielleicht jetzt inzwischen zwei emporstrebende Weltmächte wieder gibt. Auch in dieser Hinsicht sind die Staatsmänner von 1914 unsere Zeitgenossen. Diese Verschiebungen der Perspektive sind für uns als Historiker und Historikerinnen eine Herausforderung. Sie drängen uns, die Entstehung dieses schrecklichen Krieges mit frischen Augen anzusehen. Diese Herausforderung anzunehmen heißt mitnichten, durch mutwillige Aktualisierungen, also durch einen vulgären Präsentismus, die Vergangenheit für heutige politische Bedürfnisse brauchbar zu machen. Darum geht's nicht. Es heißt nur, von unserem verwandelten Standpunkt zu profitieren. Das, nicht das, was schon entdeckt und erkannt worden ist, zu verleugnen oder einseitig abzulehnen oder zu bagatellisieren, sondern diejenigen Aspekte des Geschehens, die nun durch unseren Standpunktwechsel ins Licht gerückt sind, anzuerkennen und in unsere Argumente, in unser Verständnis einzuarbeiten. In dem Buch, das ich zu diesem Thema geschrieben habe, habe ich versucht, dem Leser also einen frischen Blick auf ein altes Problem zu gewähren. Ich habe natürlich, wie wir das alle tun, wie alle Historiker das tun, neue Tendenzen, neue Argumente aus der Literatur aufgegriffen. Dann natürlich hat es, man hat es mit der, auch mit den Arbeiten vieler ausgezeichneter Kollegen zu tun, wenn man sich diesem Thema begegnet. Ich habe versucht, sie miteinander in Beziehung zu bringen. Denn denke man an die wichtigsten neueren Arbeiten zu diesem Thema, so wird sofort klar, dass unser Bild des damaligen Geschehens zurzeit stark im Wandel begriffen ist. Es besteht kein Konsens unter den Kollegen. Ich habe auch versucht, meines Erachtens unterbeleuchtete Teile des dem Kriege zugrunde liegenden Ursachengeflechtes stärker zu berücksichtigen, als bisher im Normalfall der Fall war. Ein Beispiel dafür wäre der italienische Angriff auf Tripolitanien, das heutige Libyen, im Jahre 1911. Im Laufe dieses heute weitgehend vergessenen Krieges wurden damals erstmalig Flugzeuge zur Luftaufklärung eingesetzt. Tripolis wurde von italienischen Schiffen bombardiert. Es kam zu Landungen in Tripolis, Benghazi, Tobruk, alles Namen, die natürlich neulich wieder in den Schlagzeilen standen. Es fanden auch die allerersten Luftangriffe statt. Bomben wurden von Fliegern und Luftschiffen abgeworfen. Das war gewiss eine nach heutigen Maßstäben etwas handgestrickte Technik. Der Pilot musste im Fliegen die Bombe zwischen den Knien halten, den Zünder einschrauben und scharf machen und die Waffe dann mit der Hand rechtzeitig auf die feindlichen Truppen runterwerfen, ohne derweil die Kontrolle über seine Maschine zu verlieren. Bequemer war es auf den Luftschiffen, die bis auf 200 Bomben mitführten. Das waren immerhin die ersten Luftangriffe der Weltgeschichte. Und die Wirkung auf die türkisch-arabischen Bodentruppen, würde man heutzutage sagen, den Begriff gab es damals natürlich nicht, war dementsprechend dramatisch. Historiker des neuzeitlichen Maghreb erkennen in diesem Konflikt einen entscheidenden Faktor in der Entstehung des modernen arabischen Nationalismus. Miroslav Spalajković, der ehemalige Leiter der politischen Abteilung des serbischen Außenministeriums, erkannte in diesem italienischen Krieg gegen Libyen, Angriff auf Tripolitanien, den Urauslöser des großen Krieges. Erst der italienische Angriff auf Tripolis, schrieb er, habe die Balkanstaaten zum Angriff auf das Osmanische Reich ermutigt und damit den Prozess in Gang gesetzt, der letztlich zum Krieg führte. Ich zitiere Spalajković, ein Mann, der sich wirklich sehr gut auskannte mit der Politik der Vorkriegspolitik auf dem Balkan. Ich zitiere ihn. Alle darauf folgenden Ereignisse sind nichts mehr als die Weiterführung dieser ersten Aggression. Auch der ehemalige französische Außenminister Stéphane Pichon meinte, als er im Jahre 1916 auf die Verwicklungen der europäischen Kabinettspolitik vor dem Krieg zurückblickte, in dem Libyen-Krieg den entscheidenden Schritt in Richtung eines Weltkrieges zu erkennen. Italien, ich zitiere, wollte Tripolitanien. Das führte zum Krieg Italiens gegen das Osmanische Reich. Dann hissten die Balkanstaaten ihre Kriegswahnen unter dem Schutze von Russland. Alles entfaltete sich auf fatale Weise. Ich habe auch versucht, die undurchsichtigen, oft chaotischen Prozesse der Entscheidungsfindung in allen europäischen Exekutiven zu beleuchten und zu untersuchen. Man kann in den Ereignissen des Juli 1914 eine sogenannte internationale Krise sehen, ein Begriff, der eine Gruppe von Nationalstaaten impliziert, die man sich als kompakte, autonome, eigenständige Einheiten vorstellen muss, wie Billardkugeln auf einem Tisch. Aber die souveränen Strukturen, die in der Krise die Politik gestalteten, waren ausgesprochen uneinheitlich. Damals herrschte eine Unsicherheit, und unter Historikern besteht sie auch noch heute, wer innerhalb der verschiedenen Regierungsbehörden denn genau die Macht hatte, den politischen Kurs zu bestimmen. Überdies gingen politische Initiativen nicht unbedingt vom Zentrum des Systems aus. Sie konnten von recht peripheren Orten im Apparat, im diplomatischen Apparat zum Beispiel, von militärischen Befehlshabern, von Konsuln, von Ministerialbeamten und sogar von Botschaftern, die häufig auf eigene Faust Entscheidungsträger waren. Die Botschafter entwickelten in diesem Zeitalter ein außerordentlich hochtrabendes Gefühl für ihre eigene Bedeutung, insbesondere wenn man ihre Haltung an dem Berufsethos heutiger Botschafter misst. Ich weiß nicht, ob Botschafter hier heute Abend sind, aber Paul Cambon wäre ein charakteristisches Beispiel. In einem Brief von 1901 bemerkte Cambon, dass die gesamte Geschichte der französischen Diplomatie lediglich auf einer langen Liste von Versuchen der Akteure im Ausland hinauslaufe, etwas gegen den Widerstand aus Paris durchzusetzen. Wenn er mit den amtlichen Instruktionen aus der Hauptstadt nicht einverstanden war, verbrannte er sie häufig einfach. Das konnte man damals, es gab offene Kamine in den Büroräumen und keine Rauchalarme. In einem spannungsreichen Gespräch mit Justin de Selve, dem Außenminister vom Juni 1911 bis Januar 1912, teilte Cambon de Selve recht taktlos mit, dass er sich für ebenso bedeutend wie den Minister halte. Bei einer so offenen und polyzentrischen Struktur ist es vielleicht wenig überraschend, dass die Machtverhältnisse in den europäischen Exekutiven so flüssig waren. Hätte man, sagen wir mal, im Januar 1904 an einen imaginären, aber begabten und sehr gut informierten Legationsrat in St. Petersburg die Frage gestellt, wer denn in Russland nun eigentlich den Kurs der Außenpolitik bestimme, hätte seine Antwort sicherlich gelautet, der Zar. Das ist im Monat Januar 1904. Der Zar. Umgeben von einer mächtigen Kamarilla griff der Monarch fast täglich in die Geschäfte des Außenministeriums ein. Insbesondere im fernöstlichen Bereich, wo der Zar und seine Favoriten einen expansionistischen außenpolitischen Kurs verfolgte, der unausweichlich zu einem Krieg mit Japan führen musste. Und das ist in der Tat gekommen. Hätte man aber im Jahre 1906 unseren fiktiven Legationsrat die gleiche Frage gestellt, dann hätte er wohl geantwortet, in letzter Zeit hört man wenig vom Zaren. Der russisch-japanische Krieg vom Jahre 1904 habe nicht nur zu einer fürchterlichen Niederlage und damit zu einer gewaltigen innenpolitischen Krise in Russland geführt, sondern auch zur Marginalisierung des Zaren als Triebfeder in der Außenpolitik. Der starke Mann von heute sei der Präsident des Ministerrates Pjotr Stolypin. Stellt man aber zwei Jahre später während der bosnischen Annexionskrise wiederum, also es vom Jahre 1908, die gleiche Frage wieder, dann würde unser Legationsrat sagen, gut, dass Sie mich wieder darauf ansprechen. Die Lage hat sich nämlich wieder vollkommen geändert. Inzwischen ist es Außenminister Izvolsky, der als Drahtzieher hervortritt, indem er mit dem Zaren paktiert, seine Kollegen im Ministerrat hintergeht und sich Alleingänge in der Balkanpolitik erlaubt. Nach dem Debakel jedoch der von Izvolsky lancierten Balkanpolitik, die Annexionskrise, ist die Lage aber wiederum eine ganz andere. Stolypin ist wieder der starke Mann, der Zar hat nichts zu sagen. Und mit dem plötzlichen Tode Stolypins infolge eines Attentats im Jahre 1911 entsteht wieder eine neue und diesmal beinahe chaotische Lage. Fragen wir schon wieder bei unserem Legationsrat an, kommt nun die Antwort, ich hatte gehofft, dass Sie sich nicht mehr melden. Die heutige Lage ist schwer zu übersehen. Der Außenminister hat sich nicht richtig durchsetzen können. Die Botschafter in Belgrad und Konstantinopel vertreten jeweils eine eigene und übrigens widersprüchliche Linie. Der Zar umgibt sich mit Militärs und lässt erkennen, dass er eine härtere Linie in der Balkanpolitik bevorzugt, ist aber weder willens noch fähig, den Kurs der Außenpolitik eigenhändig zu bestimmen. Das war Russland in den letzten Vorkriegsjahren, aber die Lage war in den anderen Hauptstädten nicht viel anders. Man denke ja an die erstaunliche Tatsache, dass während der Amtszeit der britischen Foreign Secretary Sir Edward Grey nicht weniger als 16 französische Außenminister gekommen und gegangen sind. Ja, zwei von ihnen sind zweimal gekommen und gegangen. Das vermittelt einen Eindruck von der Instabilität an der Spitze des Systems. Man kann gewissermaßen von einer Heisenbergschen Unschärfe sprechen, was den Ort der Macht in diesen komplexen Strukturen angeht. Und da stellt sich oft die Frage, ob man überhaupt im Falle Russlands oder Österreich-Ungarns von einer einheitlichen außenpolitischen Linie sprechen kann oder vielmehr von einem Chor widersprüchlicher Stimmen. Auch in England herrscht ja trotz der verfassungsmäßig starken Position des Foreign Secretary Sir Edward Grey Unsicherheit über das Verhältnis Englands zu den Entente-Mächten. Grays Ententismus, er war ein sehr entschlossener Befürworter der Entente-Politik, aber sein Ententismus wurde von der Mehrheit der britischen Kabinettsminister, also seiner engsten Kollegen, vehement abgelehnt. Als es langsam klar wurde, in welchem Ausmaß Grey sich an Frankreich und damit nolens volens an das verhasste Russland, Russland war damals ein in England eher verhasstes Land, gebunden hatte, gab es gelegentlich Proteste und Revolten unter den Ministern. Das Ergebnis war eine dauernde Unschärfe in der britischen Außenpolitik. Hier, wie andernorts im damaligen Europa, machten die daraus folgenden Schwankungen der Politik und die widersprüchlichen Signale es nicht nur für die Historiker, sondern auch zuallererst für die damaligen Politiker schwer, das internationale Umfeld zu deuten, zu lesen. Ein weiterer wichtiger Aspekt der Vorkriegspolitik, den ich mit Stefan Schmidt und anderen Historikern stärker betone, als in der Literatur zur Kriegsentstehung allgemein der Fall gewesen ist, ist die wachsende Bereitschaft innerhalb des französisch-russischen Bündnisses in den letzten zwei Vorkriegsjahren einen Krieg balkanischen Ursprungs in Kauf zu nehmen. Das heißt, einen balkanischen Lokalkonflikt als Casus Föderis für einen breiteren europäischen Konflikt anzusehen. Lassen Sie mich dieses komplexe Thema anhand eines kurzen Beispieles beleuchten. Am 19. Dezember 1912 fand eine Unterhaltung in Paris statt. Die Gesprächspartner waren Oberst Ignatiev, der russische Militärattaché in Paris, und Alexandre Millerand, der französische Kriegsminister. Damals befand sich Südosteuropa im Bann der balkanischen Winterkrise vom Jahre 1213. Im Oktober 1912, als der erste Balkankrieg losbrach, hatte Russland entlang der galizischen Grenze, also der Grenze zu Österreich-Ungarn, seine Truppenstärken massiv verstärkt. Da ergeben sich auch Echos in letzter Zeit. Um Österreich von einem eventuellen Eingriff in den sich schnell ausbreitenden Balkankrieg abzuschrecken. Die Österreicher reagierten mit Gegenmaßnahmen und es kam zu einer potenziell gefährlichen Eskalation. Die Krise verschärfte sich in der dritten Dezemberwoche, als weitere russische Maßnahmen bekannt wurden. Die Verstärkung von Kavallerieverbänden in den Wehrbezirken Kiew und Warschau und massive Pferdetransports in den österreichischen Grenzbereich. Vor diesem Hintergrund spielte sich die Unterhaltung zwischen Millerand und Ignatiev in Paris am 19. Dezember ab. Der französische Kriegsminister erwähnte die österreich-ungarischen Truppenverstärkungen an den serbischen und galizischen Grenzen. Und ich zitiere jetzt aus dem Brief, den der russische Attaché für seinen Vorgesetzten, Generalstabschef Jakow Schilinski, verfasste. Ignatiev erzählte, Millerand habe ihn gefragt, was seiner Meinung nach der Ziel der österreichischen Maßnahmen sei. Darauf habe Ignatiev geantwortet, Vorhersagen zu dieser Frage sind schwierig, aber bisher sind die österreichischen Maßnahmen gegenüber Russland ohne Zweifel defensiven Charakters gewesen. Also eine vorsichtige Antwort auf die Frage. Darauf antwortete Millerand, gewiss, aber meinen Sie nicht, dass Österreichs Verhalten Russland geradezu herausfordert, einen Krieg zu erklären? Ignatiev antwortet, er könne diese Frage nicht direkt beantworten, fügt aber hinzu, ich weiß, dass wir weder einen europäischen Krieg wünschen, noch bereit sind, irgendwelche Schritte zu unternehmen, die eine europäische Konflagration provozieren könnten. Darauf gab Millerand eine bemerkenswerte Antwort. So, das heißt, Sie werden Serbien im Stiche lassen. Das ist natürlich Ihre Sache, aber es soll niemand behaupten, dass dies an uns liegt. Wir sind bereit. Mi gotovi, heißt es in Ignatievs Brief. Millerand schien, laut Ignatievs Brief, beunruhigt von seinen zurückhaltenden Antworten auf die Fragen des französischen Ministers. Es ging nicht nur, hatte Millerand betont, um Albanien oder die Serben oder Durazzo, es ging ja um die Gefahr einer österreichischen Hegemonie auf dem Balkan. Eine Entwicklung, die die russische Regierung kaum mit gefaltenen Händen entgegensehen könne. Es steckt doch etwas Erstaunliches in diesen waghalsigen Parolen des französischen Kriegsministers. Millerand war ein allgemein geachteter sozialistischer Parteipolitiker, bekannt für seinen Einsatz in bildungspolitischen, sozialstaatlichen und arbeiterrechtlichen Fragen. Im Bereich Außenpolitik hatte er herzlich wenig Erfahrung. Er handelte vermutlich unter Anleitung des Premierministers Raymond Poincaré. Millerand kannte Poincaré sehr gut. Die zwei waren Schulkameraden auf dem Lycée Louis le Grand gewesen. Aber seine Worte entsprachen auch einer Ansicht der strategischen Lage Frankreichs, die in den französischen Führungskreisen doch weit verbreitet war. Der Vizechef des französischen Generalstabes, General Castelnau, sprach mit Ignatieff ein paar Tage später. Bei dieser Gelegenheit sagte Castelnau dem Militärattaché, er sei persönlich bereit zum Kriege, ich zitiere, bereit zum Kriege und dass er persönlich einen Krieg sogar wünschen würde. Ich meine, das sind Worte, die wir natürlich, wir sind gewöhnt, diese Worte von den Lippen eines Moltke oder der führenden deutschen Generäle zu hören. Und es ist keine Frage, auch in Berlin denkt und spricht man so. Aber von den Franzosen erwartet man das eben nicht. Ja, es hatte den Anschein, schrieb Ignatieff in einem späteren Brief an seinen Vorgesetzten, als ob die französische Regierung, ich zitiere, in voller Bereitschaft stehe, Russland gegen Österreich und Deutschland beizustehen, und zwar nicht nur diplomatisch, sondern auch, wenn notwendig, unter Anwendung militärischer Gewalt. Worin lag der Grund für diese Kriegsbereitschaft? Sie lag, so Ignatieff, in der festen französischen Überzeugung, dass ein Krieg balkanischen Ursprungs, das schreibt Ignatieff, den bestmöglichen Ausgangspunkt für einen breiteren Konflikt bieten würde, weil nur ein solcher Krieg Deutschland zwingen würde, bedeutende militärische Mittel gegen Russland einzusetzen und damit die französische Front zu entlasten. Der koordinierende Wille hinter diesem Konsens war der Premierminister Raymond Poincaré. Man könnte vieles sagen über Poincarés Einfluss auf das strategische Denken in Frankreich. Hier brauche ich Sie nur daran zu erinnern, dass Poincaré, der im Jahre 1912 gleichzeitig Premierminister und Außenminister Frankreichs war, den Anwendungsbereich des russisch-französischen Bündnisses ausdehnte, um den Fall eines Lokalkonfliktes auf dem Balkan, also eines Konfliktes zwischen Österreich und seinem rastlosen Nachbar Serbien, als eventuellen Casus Föderis mit einzubeziehen. In einer Unterhaltung mit dem russischen Botschafter Izvolsky in der zweiten Septemberwoche 1912, als der erste Balkankrieg in Sicht war, aber noch nicht ausgebrochen hatte, entwickelte Poincaré ein spekulatives Szenario. Ein zukünftiger Angriff Österreichs auf Serbien könne Russland dazu zwingen, so sein Wort, seine passive Rolle aufzugeben. Sollte es dann notwendig sein, Österreich-Ungarn anzugreifen und sollte diese Intervention eine Intervention Deutschlands zur Folge haben, was angesichts der Bedingungen des deutsch-österreichischen Bündnisses, des Zweibundes unvermeidlich wäre, dann würde die französische Regierung dieses im Voraus als Casus Föderis anerkennen und ohne nur einen Augenblick zu zögern seine Verpflichtungen gegenüber Russland erfüllen. 6 Wochen später, als der erste Balkankrieg bereits im Gange war, meldete Botschafter Izvolsky an den russischen Außenminister, Poincaré akzeptiere, ich zitiere, ohne Furcht die Annahme, dass es vielleicht notwendig werden könnte, unter gewissen Umständen einen Krieg zu initiieren und dass er selbst in einem solchen Fall sicher war, dass die Staaten der Triple Entente aus einem solchen Konflikt siegreich hervorgehen würden. Diese Gewissheit Poincarés, fügte Izvolsky hinzu, basierte auf einer detaillierten Analyse seitens des französischen Generalstabs der jeweiligen Truppenstärken auf beiden Seiten. Solche starken Parolen bekamen nicht nur die Russen zu hören. In einer Unterredung mit dem italienischen Botschafter wiederholte Poincaré seine Zusicherung. Ich zitiere, sollte der österreichisch-serbische Konflikt zu einem allgemeinen Krieg führen, sagte er, würde sich Russland auf die bewaffnete Unterstützung Frankreichs vollkommen verlassen können. Diese Tendenz in der französischen Politik sollte man fördern, schrieb Ignatieff in einem weiteren Brief an den russischen Generalstabschef. Wenn wir nämlich, so Ignatieff, die Möglichkeit eines europäischen Krieges wegen der Entwicklungen auf dem Balkan vorhersehen können, dann ist es besser, die Franzosen im Voraus schon auf den Gedanken zu bringen, dass unser lokaler Konflikt mit Österreich wegen der türkischen Erbschaft, damit meinte natürlich die Meeresengen, die Dardanellen, den Anfang einer Lösung des slawisch-deutschen Kampfes darstellen wird. Eines Kampfes, in dem Frankreich sein Schicksal mit den slawischen Interessen verknüpfen muss. Ich will Sie nicht länger mit den Wendungen der Balkanpolitik aufhalten, aber zwei Punkte sind bemerkenswert. Der erste ist, dass diese Ausdehnung des Anwendungsbereichs der französisch-russischen Allianz ein Novum darstellte. In früheren Jahren hatte die französische Diplomatie St. Petersburg immer wieder vor irgendwelchen Balkanabenteuern gewarnt. Frankreich, sagten sie, würde auf dem Balkan kein vitales Interesse erkennen, weder für Russland noch für Frankreich. Frankreich wäre also niemals bereit, seinen Arm für den Balkan zu riskieren. Das änderte sich jedoch in den letzten Vorkriegsjahren, als Poincaré dann doch den Balkan in die Sicherheitslogik des Bündnisses integrierte. Damit wurde aber Serbien, und nun bin ich beim zweiten Punkt, gewissermaßen zu einem strategischen Vorwerk der Entente. Man ließ entlang der österreichisch-serbischen Grenze eine Art geopolitische Sollbruchstelle einbauen. Man stellte sich einen dritten Balkankrieg vor und sah in ihm angesichts der komplexen Sicherheitslogik der Entente eine günstige, ja sogar die optimale Ausgangssituation für einen Krieg unter den Großmächten. Sollte der Krieg kommen, würde diese Ausgangslage wohl die besten Chancen bieten. Hier ging es keineswegs, wohlgemerkt, das ist sehr wichtig, das zu betonen, um die Durchsetzung eines sorgsam durchdachten und unter den Verbündeten vereinbarten balkanpolitischen Konzepts. Das Verhältnis zwischen den Positionen von 1912-13 und dem Ausbruch des Krieges im folgenden Jahr war weder geradlinig noch zwangsläufig. Frankreich ging auf diesen Kurs ein, nicht weil es einen Krieg herbeiwünschte oder herbeiführen wollte, sondern aus der Defensive heraus. Die ambivalenten Signale aus London ließen in Paris Zweifel aufkommen, ob man sich auf die Briten verlassen konnte. Und je weniger man den Briten traute, desto mehr klammerte man sich an das große Russland, dessen Stärke übrigens, dessen Macht vollkommen überschätzt wurde von Frankreich, von Deutschland, von allen europäischen Staaten. Es ist daher nicht ohne Bedeutung, dass Raymond Poincaré inzwischen Präsident der Republik geworden, die Gelegenheit seines St. Petersburger Staatsbesuches benutzte, um eine Politik der stringenten Festigkeit, de la fermeté, auf dem Balkan vehement zu unterstützen. Il faut tenir le coup. Das war sein Motto. Und nur vor diesem Hintergrund lässt sich die Beobachtung Ignatius vom 30. Juli verstehen. Er finde überall unter den französischen Militärs in Paris, das ist am 30. Juli, er finde überall unter den französischen Militärs in Paris, ich zitiere, unverhehlte Freude, dass man nun die Chance ergreift, eine, wie die Franzosen meinen, vorteilhafte strategische Situation auszunutzen. Genau dieselbe Sprache hört man in Berlin. Also diese freudigen Gesichter sind sehr oft beschrieben worden von, also ich nenne die Kollegen nicht, aber viele Kollegen haben ja diese Szenen zitiert und beschrieben. Aber ähnliche Szenen gibt es eben auch in Paris und übrigens auch in St. Petersburg. Kurzum, in den Jahren und Wochen vor dem Ausbruch des Ersten Weltkrieges verknüpften Russland und Frankreich auf höchst asymmetrische Weise die Sicherheitspolitik zweier großer Mächte mit dem ungewissen Schicksal eines turbulenten und gelegentlich expansionistischen Kleinstaates. Asymmetrisch war diese Verknüpfung, weil die Österreicher kein entsprechendes Vorwerk gegenüber dem Russischen Reich besaßen. Russland und Frankreich ermutigten und unterstützten diesen Staat in seiner Laufbahn unter völliger Missachtung der regionalen Konsequenzen. Das war gewiss ein riskantes Unterfangen. Das alles heißt nicht, dass wir den Bellizismus, die Aggression und die Paranoia jener deutschen Militärs, Publizisten und Politiker kleinreden sollten, die zu Recht die Aufmerksamkeit Fritz Fischers und seiner historischen Schule auf sich zogen. Dieter Hoffmann hat neulich mehr als 30 Gelegenheiten genannt, bei denen hohe deutsche Befehlshaber nachdrücklich, je eher desto besser, einen Krieg forderten. selbst wenn das hieß, selbst die Initiative greifen zu müssen. Es geht hier nicht, das möchte ich betonen, um einen Freispruch für die damalige deutsche Staatsführung. Aber die Wege der deutschen Vorkriegspolitik müssen eben in ein gesamteuropäisches Ursachengefüge eingebettet werden. Ich komme nun zum Schluss. Viele große Werke der Literatur zur Entstehung des Ersten Weltkrieges haben sich mit den dem Kriege zugrunde liegenden längerfristigen Prozessen des Wandels befasst, der Auflösung des sogenannten europäischen Konzerts, dem Aufkommen des Nationalismus, dem Imperialismus, dem durch die plötzliche Entstehung eines deutschen Nationalstaates in der Mitte Europas ausgelösten epochalen Strukturwandel und so weiter und so fort. Ausschlaggebend für die Komplexität der Ereignisse vom Jahre 1914 waren jedoch meines Erachtens die raschen Veränderungen im internationalen System, die plötzliche Entstehung eines albanischen Nationalstaates, die durch die zwei Balkankriege verursachte Umwälzung der regionalen Machtverhältnisse, die Annäherung Rumäniens an St. Petersburg, das türkisch-russische Wettrüsten im Schwarzen Meer oder die Umorientierung der russischen Politik von Sofia, Bulgarien also, auf Belgrad, Serbien. Auch nur in den letzten Vorkriegsmonaten passiert. Das waren eben keine langfristigen historischen Übergänge, keine force profonde, die sich über Generationen hinweg entfaltet hatten, sondern kurzfristige Neuausrichtungen, Phänomene de courte durée. Sie haben die Entscheidungsträger der Vorkriegswelt vor immer neue Herausforderungen gestellt. Und wir haben natürlich in den letzten Tagen und Wochen, sind wir wieder daran erinnert worden, von der Urgewalt der Ereignisse, wie die sorgfältigsten Pläne sozusagen hinweggefickt werden können durch kurzfristige Entwicklungen. Die Folgen wurden natürlich durch die Fluidität der Machtverhältnisse innerhalb der europäischen Exekutiven noch wesentlich verstärkt. Ich will in diesem Vortrag nicht weiter auf den Inhalt des Buches eingehen. Nur eins sei im Voraus gesagt. Das Buch orientiert sich nicht primär nach der Frage, wer an der Entfesselung dieses Krieges schuld gewesen sei. Das Problematische an einem schuldorientierten Herangehensweise ist überhaupt nicht, und das möchte ich betonen, dass man am Ende vielleicht der falschen Partei die Schuld gibt. Es ist vielmehr, dass schuldorientierte Darstellungen sehr oft mit eingebauten Prämissen einhergehen. Dass zum Beispiel in konfliktreichen Interaktionen ein Protagonist letztlich Recht haben muss und der andere Unrecht. War es von den Serben falsch, eine Vereinigung des Serbentums anzustreben? Schließlich wollten die Serben nichts anderes erreichen, als die Italiener und die Deutschen im 19. Jahrhundert erreicht hatten, nämlich einen Nationalstaat herzustellen, wenn nötig, per Gewalt. Hatten die Österreicher Unrecht, als sie auf der Unabhängigkeit Albaniens bestanden und damit den Serben natürlich den Weg zur Adria blockierten? War eines dieser Unternehmen falscher als das andere? Die Frage ist natürlich bedeutungslos. Dazu kommt, dass das Blickfeld eingeengt wird, indem man sich auf das politische Temperament, die Motivationen, die Initiativen eines bestimmten vermeintlich schuldigen Staates konzentriert, statt auf einen multilateralen Prozess der wechselseitigen Beeinflussung. Dann stellt sich das Problem, dass die Ermittler bei der Schuldsuche dazu neigen, die Aktionen der Entscheidungsträger als geplant und von einer kohärenten Absicht getrieben zu konstruieren. Man muss das Beweis erbringen, dass jemand den Krieg wollte und darüber hinaus verursachte. In der extremen Form bringt diese Vorgehensweise konspirative Versionen, konspirative Narrative hervor, in denen eine Clique mächtiger Einzelpersonen, wie die Bösewichte mit Samtjackett in James-Bond-Filmen, womöglich eine schwarze Katze mit prosthetischer Hand streichelnd, die Ereignisse hinter den Kulissen im Einklang mit einem bösen Plan steuern. Mein Buch besteht darauf, und ich bestehe darauf, die Komplexität, ich plädiere dafür, die Komplexität der Kriegsentstehung ernst zu nehmen. Die Krise, die im Jahr 1914 zum Krieg führte, war die Frucht einer gemeinsamen europäischen politischen Kultur. Sie war genuin, multipolar und interaktiv. Genau das macht sie zum komplexesten Ereignis moderner Zeiten. Ich danke Ihnen.
Sie hörten zur Debatte. Dokumentierte Vielfalt hören. der Podcast der Katholischen Akademie in Bayern.